Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße.
Hallo und willkommen bei Engelhards Woche.
Hallo, auch von mir. Heute ein ganz anderes Bild hier sitzt. Keine Mitarbeiterin der Pressestelle, eigentlich gar kein Mitarbeiter der Kreisverwaltung, sondern Praktikant Noah Meyer, Schüler des Goethe-Gymnasiums, und er macht ein zweiwöchiges Praktikum bei einer Pressestelle. Und er wird heute die Fragen stellen, die er sich auch selbst ausgedacht hat.
Genau, ja. Ich habe mir drei Themenbereiche ausgedacht. Das erste wären allgemeine Fragen, dann was zur Digitalisierung und noch ein paar Fragen zur Umwelt. Mhm. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, oder?
Gerne.
Genau, also da habe ich mir überlegt, welche Ziele oder Interessen verfolgen Sie für das kommende Jahr 2026 im Kreis Bergstraße?
Also die Themensetzung, die ich mir zumindest vorgenommen habe, ist relativ auf die Verwaltung fokussiert. Es gibt hier einige Themen, die ich vorantreiben möchte. Die haben tatsächlich auch mit Staatsmodernisierung, Verwaltungsmodernisierung zu tun. Nämlich, wir sind ja eine zunehmend digitale Verwaltung. Wir haben inzwischen mobiles Arbeiten, und das bedeutet auch Veränderungen der Art und Weise, wie eine Verwaltung geführt wird, auch wie Führungskräfte agieren. Und das ist für mich in diesem Jahr ein Thema. Dann geht es weiter im Bereich Schule, sehr dynamisch. Wir haben hier sehr viel zu tun in der Entwicklung unserer Schulen, auch im Neubau von Schulen. Und ich kann aus meiner Erfahrung der 10 Jahre, die ich jetzt hier bin, aber sagen, dass so manche Themen gar nicht von mir auf die Agenda gesetzt werden, sondern von außen kommen. Wir haben eine Diskussion über die Weiterentwicklung des Kreiskrankenhauses zum Beispiel. Das heißt, viele Themen werden durch äußere Rahmenbedingungen gesetzt und ich muss mich dann diesen Themen stellen.
Okay, na, alles klar. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie würden Sie Ihre Mission als Landrat beschreiben und was treibt Sie dabei hauptsächlich an?
Das könnte ich jetzt lang beantworten, ich versuche es kurz. Also das erste Mal nachgedacht, überhaupt Politik zu machen, habe ich bei einer Veranstaltung im Rahmen des Evangelischen Kirchentags. Das heißt, meine Eltern waren engagiert, aber nicht politisch, sondern kirchlich. Und ich als Jugendlicher auch. Und dann war ich auf einer Veranstaltung, da gab es so eine große Diashow mit Musik. Und in der Diashow wurden Probleme auf der Welt gezeigt. Und dazu gab es ein Lied, das hieß Touch the World. Also wir können die Welt besser machen, war der Text dieses Liedes. Und damals habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, mich politisch zu engagieren. Und letztendlich ist das im Rahmen meiner Möglichkeiten auch meine Vision, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass es besser wird. Und ich habe Themen, die mir natürlich besonders viel Freude machen. Das Thema Digitalisierung, Innovation ist ein Thema, das mich ganz besonders antreibt, weil ich glaube, dass wir in Deutschland agiler werden müssen, moderner werden müssen. Wir müssen unseren Staat schlanker und schneller machen. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, im Rahmen meiner Möglichkeiten dazu beizutragen, dass einfach das Leben ein Stück weit besser wird.
Alles klar. Dann zur nächsten Frage. Wie hat sich Ihre Arbeit seit Ihrem Eintritt in das Amt des Landrates 2015 geändert über die Jahre?
Na, natürlich haben sich Themen geändert. Das Leben entwickelt sich ja weiter. Aber im Großen und Ganzen ist meine Arbeit gleich geblieben. Sie ist digitaler geworden. Das heißt, ich habe jetzt ständig Videokonferenzen. Es gab es zwar, als ich Landrat wurde, eigentlich noch kaum. Zwar gab es das schon, aber es wurde nicht gemacht. Oder ich hatte immer ganz viele Akten bei mir. Jetzt habe ich nur noch wenige Akten bei mir, weil fast alles über das Notebook und digital läuft. Ich habe Videokonferenzen im Auto. Ich habe damit auch noch mehr Termine. Früher war sozusagen die Fahrtzeit, die Zeit, wo ich meine Ruhe hatte, arbeiten konnte. Jetzt legt mir mein Büro ganz oft in die Fahrzeit auch noch Videokonferenzen hinein. Aber natürlich, 10 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit und 10 Jahren ändern sich Themen und Herausforderungen. Heute stehen ganz andere Themen auf der Tagesordnung, zum Beispiel die Resilienz des Staates. Also wie sicher sind wir vor Cyber-Security-Angriffen zum Beispiel? Wie können wir dafür sorgen, dass auch wenn wie in Berlin so eine Elektrotrasse zerstört wird durch Terroristen, dass alles schnell wieder funktioniert? Das heißt, diese Krisenresistenz des Staates zum Beispiel, das ist ein Thema, das gab es vor 10 Jahren so gar nicht. Und wir müssen uns auch mit der Frage befassen, und auch das ist im Augenblick auf meiner Agenda, was passiert denn, wenn es ernsthafte Sicherheitsbedrohungen gibt? Wir haben ja inzwischen nicht mehr diese große Gewähr, dass wir immerwährend Frieden haben. Und das sind schon Themen, die hätte ich vor 10 Jahren nie, auch nicht kaum darüber nachgedacht. Und jetzt ist es auf meinem Schreibtisch.
Okay. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage des ersten Themenblocks. Welche Kritik an Ihnen oder der Kreisverwaltung hören Sie am häufigsten und wie begegnen Sie dieser?
Naja, also es gibt verschiedene Arten von Kritik. Zum einen gibt es so eine Generalkritik, die eher Generalkritik am Staat ist und nicht an mir oder an der Verwaltung. Und das ist Ausdruck unserer polarisierten Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist im Augenblick, so ist meine Wahrnehmung, in die Haarspitzen polarisiert. Und da kann ich nur versuchen, Dinge zu erklären. Also wenn gesagt wird, es funktioniert auch nichts mehr, oder die da oben, oder so diese typischen polarisierte Kritik von denen, die eine große Distanz zum Staat entwickelt haben, der kann ich versuchen, im Diskurs zu erwidern, dass die Menschen merken, ich bin ansprechbar und bin da und gehe auf die Themen ein. Das Zweite ist, dass manche den Eindruck haben, dass Verwaltungen nicht mehr gut erreichbar sind. Also das ist so ein Thema, das mich auch immer wieder beschäftigt. Und da versuchen wir tatsächlich daran zu arbeiten, dass unsere Erreichbarkeit transparenter wird. Wir führen jetzt zum Beispiel für die meisten Bereiche der Verwaltung Terminbuchungstools ein, dass man dann sozusagen mit seinem Ansprechpartner einen Termin online buchen kann. Das Dritte ist, also in mir wird in jeglicher Hinsicht kritisiert. Das ist, glaube ich, so, wenn jemand durch seine Aufgabe in der Öffentlichkeit steht, den einen mache ich zu viel Informationen bei Social Media, den anderen zu falschen Themen, den dritten bin ich zu viel vor Ort, der ist ja nur am Feiern, den nächsten bin ich zu wenig vor Ort. Also im Prinzip kann man es nicht allen recht machen. Ich versuche einfach, authentisch das zu tun, was ich tun kann, das mit viel Leidenschaft.
Alles klar. Dann würde ich zum nächsten Themenblock kommen. Das wäre die Digitalisierung. Sie setzen sich ja gut und gerne für die Digitalisierung ein, wie man wahrscheinlich bei einigen Antworten auch schon gemerkt hat. Und da wäre meine erste Frage, was halten Sie von künstlicher Intelligenz wie ChatGPT oder bildgenerierenden Systemen? Und wie schätzen Sie hierbei Nutzen und Gefahren ein?
Also ich halte das für dramatisch wichtig, dass wir künstliche Intelligenz nutzen. Letztendlich ist künstliche Intelligenz, das merkt man ja weltweit, ich sag mal, eine disruptive technologische Entwicklung. Ich will erklären, was ich meine, und ich nehme eine andere disruptive Technologie, das Smartphone. Das Smartphone hat, das gibt es jetzt seit 15 Jahren etwa, hat komplett verändert, wie wir uns in vielen Bereichen unseres Lebens verhalten. Wir machen digitales Banking, wir streamen Musik, damit ist die CD-Industrie im Prinzip zu Ende gegangen. Früher hatte ich auch einen MP3-Player, wo ich extra MP3s draufgeladen habe. Die Art, wie wir kommunizieren, hat sich geändert. Kurznachrichten haben eigentlich das Telefonat und erst recht die Briefe ersetzt. Das heißt, es gibt Technologien, die sind disruptiv und wenn ich die nicht nutze, werde ich abgehängt. Und künstliche Intelligenz ist genauso. Künstliche Intelligenz kann viele Dinge wesentlich schneller und effizienter machen. Nämlich die Art und Weise, wie Texte formuliert werden. Wir können mit künstlicher Intelligenz Verwaltungsabläufe automatisieren. Und wir müssen sozusagen, und das ist auch ein Anliegen von mir, als Gesellschaft versuchen, die Chancen der künstlichen Intelligenz möglichst stark zu nutzen, um in diesem internationalen Wettbewerb erfolgreich zu sein. Natürlich gibt es auch Risiken. Wie bei jeglicher Entwicklung gibt es Chancen und Risiken. Und es ist halt wichtig, dass man diese Risiken beachtet. Aber sie sollten einen nicht abschrecken.
Okay. Dann, welche digitalen Projekte haben für Sie in diesem oder den kommenden Jahren oberste Priorität? Und wo stoßen Sie da eventuell noch auf Grenzen, zum Beispiel rechtlich oder personell?
Also, große Priorität hat, das ist aber ein großes Projekt, bei dem viele verschiedene zusammenarbeiten müssen, dass der Staat weniger auf, sagen wir mal, auf ganz viele Anträge tätig wird, sondern eher automatisch und Daten zusammenführt. Ich erkläre das auch mal. Also bisher ist es so, wenn Sie irgendwo hinziehen, dann müssen Sie zum Einwohnermeldeamt. Nee, ist ein schlechtes Beispiel. Ich nehme ein anderes Beispiel. Bei uns ist so, ein Kind wird geboren und dann füllen Sie ein Formular aus, letztendlich. Und im ganzen Leben muss man immer wieder Formulare ausfüllen für die Familienkasse, für die Krankenversicherung, etc., etc., etc. Die Frage ist, warum passiert das nicht automatisch? Also der Staat weiß ja, wann der Personalausweis abläuft. Der Staat weiß, wann jemand 18 Jahre alt wird. Der Staat könnte ganz viele Dinge einfach von sich aus tun. Dazu müssen aber Datenschutzregeln verändert werden. Das heißt, im Prinzip muss es möglich sein, dass die Daten von der einen öffentlichen Datenbank an die andere weitergereicht werden. Und das geht alles. Es gibt Länder, zum Beispiel Estland, wo sie ganz, 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 ganz viel entweder gar nicht mehr machen brauchen oder aber digital machen können. Wir sind zur Steuererklärung, weil da einfach das Finanzamt automatisch die Daten von den verschiedensten Bereichen bekommt, wenn Sie als Bürger damit einverstanden sind. Dann müssen Sie keine Formulare mehr ausfüllen, sondern Sie müssen nur noch anklicken, ich habe es gesehen, bin damit einverstanden. Ja. Und da ist ganz großes Potenzial.
Wunderbar. Gut, das wäre es dann auch für den Bereich. Dann würde ich nochmal gerne eine Frage zum Umwelt- und Klimaschutz stellen. Da wäre die Frage, welche Schritte oder Maßnahmen unternimmt der Kreis, um Klima- und Umweltschutz voranzutreiben?
Also Umwelt- und Klimaschutz sind von Ihnen gerade als einen Begriff genannt worden. Es sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Aufgabenstellungen, die damit verbunden sind. Klimaschutz heißt ja vor allem CO2-Reduktion. Und da haben wir als Kreis zwei Stellschrauben. Die eine ist unseren eigenen CO2-Ausstoß, das heißt mit unseren Immobilien, unseren Fahrzeugen etc. zu verändern. Daran arbeiten wir hart. Das heißt, wir bauen Photovoltaikanlagen auf unsere Schulen, bauen unsere Heizungen um, haben ein neues Konzept für unsere Dienstfahrzeuge hin zu mehr Elektrofahrzeugen, das genau analysiert, wo macht es Sinn, wo nicht. Aber das ist zwar die Schraube, die am unmittelbarsten von mir bedient werden kann, aber das ist natürlich kein großer Hebel. Das zweite ist Verhaltensänderung bei der Bevölkerung. Jetzt sind wir nicht der Gesetzgeber, das heißt, wir als Kreis können nicht sagen, ihr müsst euch so und so verhalten, ihr dürft das und das nicht mehr machen. Mache ich auch gar nicht so gerne, sondern wir können daran mitwirken, zum Beispiel durch Bildung für nachhaltige Entwicklung, in Kooperation zum Beispiel mit den Schulen, dass die Menschen bei uns im Kreis gute Möglichkeiten haben, die Konsequenzen ihres Verhaltens selbst einzuschätzen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Umweltschutz hat, ja, das ist zum Thema Klimaschutz. Und dann betreiben wir aber auch Klimafolgenanpassung. Also wir wissen ja, dass es wärmer wird. Das ist auch eine Entwicklung, die nicht aufhaltbar ist. Die Frage ist, wie es weitergeht. Aber es wird wärmer. Und wir haben auch gewisse Prognosen, wie sich das Klima bei uns in der Region entwickeln wird. Das heißt, wir haben klimatische Zwillinge, Regionen auf der Welt oder in Europa, bei denen das Klima jetzt so ist, wie es bei uns voraussichtlich in 20 Jahren sein wird. Und diesen klimatischen Zwillingen, das ist zum Beispiel die Ecke der Provence, leben ja auch Menschen, auch gut. Sie leben zum Teil ein bisschen anders. Das heißt, dort werden zum Beispiel, wird der öffentliche Raum anders gestaltet. Oder dort gibt es andere Pflanzen, die eben an das Klima angepasst sind. Und so können wir mit Blick auf andere Regionen Europas, bei denen das Klima jetzt so ist, wie es bei uns in 20 Jahren sein wird, ein Stück weit sehen, welche Vorkehrungen wir treffen können, um uns diesem Klimawandel, um uns darauf vorzubereiten, uns zu wappnen. Wir wissen, Niederschlagsereignisse verändern sich, also muss ich auf eine andere Art und Weise auch Hochwasserschutz betreiben. Umweltschutz, da geht es auch um Artenschutz, also um die Artenvielfalt. Da haben wir als Kreis eine unmittelbare Zuständigkeit. Wir haben ja die Naturschutzbehörde. Und da geht es dann tatsächlich auch um Regeln, die eingehalten werden müssen. Das heißt, wenn bestimmte Dinge bebaut werden, müssen bestimmte Regeln eingehalten werden, die kontrollieren wir. Gleichzeitig fördern wir Maßnahmen zur Biodiversität. Zum Beispiel bekommen Landwirte gefördert, wenn sie bestimmte Flächen mit Blühstreifen bepflanzen. Das sind alles Dinge, die in unsere Zuständigkeit fallen.
Alles klar. Dann hätte ich noch zwei zusätzliche Fragen. Das wäre einmal, gibt es ein persönliches Projekt für 2026, das Ihnen besonders am Herzen liegt?
Es gibt eine ganze Menge Projekte, die mir am Herzen liegen. Also schulisch wird ein echtes Highlight unser MINT-Zentrum oder das Schülerforschungszentrum Südhessen. Da könnte ich jetzt ganz viel erzählen, warum es Besonderes ist, aber es ist etwas ganz Besonderes, ein extra Thema. Wir fangen einige große Schulbaumaßnahmen an, die mir sehr wichtig sind, weil wir lange darauf hingearbeitet haben, unter anderem den Neubau des Lessing-Gymnasiums in Lambertheim. Und ich persönlich bringe derzeit relativ viel Zeit von Bundes- auf Landesebene ein, beim Thema Staatsmodernisierung, Bürokratieabbau zu wirken. Ich bin da jetzt vor kurzem auch zum Vorsitzenden eines Arbeitskreises berufen worden. Und wenn es tatsächlich gelingen sollte, wahrnehmbar unseren Staat weniger bürokratisch zu machen, dann wäre das echt ein ganz großer Gewinn. Da will ich gerne dabei sein.
Gut, und dann wäre meine letzte Frage für heute. Wo sehen Sie den Kreis Bergstraße im Jahre 2030?
Das ist gar nicht mehr so lange hin, das sind noch 4 Jahre. Ich sehe ihn im Süden von Hessen als lebendigen, lebenswerten Landkreis. Wir sind ein sehr zukunftsfähiger Landkreis. Da haben wir uns auch in den letzten Jahren immer mehr nach oben gearbeitet. Und genau, in die Entwicklung soll es weitergehen. Das heißt, wir sollen aus meiner Sicht ein zukunftsfähiger Standort sein, in den Familien gerne ziehen, weil sie sagen, hier stimmen die Strukturen einfach, hier lässt sich gut leben. Der Mix von Infrastruktur, Wirtschaftskraft und Lebensqualität stimmt. Und wenn das so bleibt, dann habe ich mein Ziel erreicht.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich recht herzlich, Herr Engelhardt. Und das wär's von mir.
Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und besonnen.